Als erstes möchte ich euch, liebe Gemeinde, Gäste und Zuschauer per Livestream begrüßen mit dem bekannten Auferstehungsgruß: Christus ist auferstanden.
Wahrhaftig auferstanden.
Bitte setzt euch, nehmt Platz. Christus ist auferstanden und deshalb werden auch wir auferstehen. Das ist mein Thema für die nächste gute halbe Stunde mit euch. Wollen wir darüber nachdenken. Christus ist auferstanden und deshalb werden auch wir auferstehen. Am Auferstehungssonntag geschah etwas, was die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Etwas, was seit Erschaffung der Menschen für unmöglich, unrealistisch, ja absolut ausgeschlossen gehalten wurde. Bis zu diesem frühen Morgen vereinte die Menschen der gemeinsame Nenner, der Tod. Einmal tot, für immer tot. Ein Toter kommt niemals zurück. Der Tod war immer eine Einbahnstraße. Und zu dieser Regel gab es niemals eine Ausnahme. Etwa, was alle Menschen vereinte, Arme und Reiche, Junge und Alte, Könige wie Sklaven, Männer und Frauen, Gläubige und Ungläubige. An diesem Sonntagmorgen geschah etwas, was die Welt der Menschen, sowohl die Welt der Engel als auch die Welt der Dämonen erschütterte. Dieser Tote war wieder da, in einem unsterblichen Körper. Der Stein war weg, die Bewachung von Soldaten lag zu Boden, sein Grab war leer. Er selbst wurde gesehen und dazu von vielen Zeugen. 40 Tage war er immer wieder vor vielen Zeugen wurde er gesehen. Er lebte und er hatte den Tod besiegt. Der Tod hatte nicht mehr das letzte Wort. Es gab ihn, den Auferstandenen, der den unbesiegbaren Feind, den Tod, bezwungen hatte. Christus ist auferstanden und das ist das größte Ereignis der Welt, der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Vor 2 Tagen haben wir noch gefeiert, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie er ins Grab gelegt wurde. Aber heute feiern wir seine Auferstehung. Aber wenn wir Christen an das Kreuz denken, dann sehen wir ein Kreuz, an dem er nicht mehr hängt. Wenn wir in das Grab schauen, sehen wir ein Grab, in dem er nicht mehr liegt. Denn Christus ist auferstanden. Dass Christus auferstanden ist, ist nicht nur ein historisches Ereignis, das wir heute gemeinsam feiern. Die Auferstehung ist nicht nur ein Fest der Vergangenheit, in dem wir zurückschauen und an das Gedenken, was schon passierte. Die Auferstehung ist genauso ein Fest, bei dem wir unseren Blick nach vorne richten. Voller Hoffnung, voller Zuversicht, wegen dem, was er am Kreuz vollbrachte und anschließend auferstand. Und das wird auch in unserem Predigtext heute in 1. Korinther Kapitel 15 sehr deutlich. In diesem Kapitel spricht Apostel Paulus über die Auferstehung. Wir wollen uns heute die Verse 20 bis 22 genauer anschauen. Und diese Verse sind der Dreh- und Angelpunkt in der Lehre des Evangeliums über die Auferstehung. Lasst uns gerade diese 3 Verse lesen. 1. Korinther 15, Verse 20 bis 22. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Erschaffenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, zum ersten Punkt, der Erstling der Auferstehung, habe ich ihn genannt. Der Erstling der Auferstehung. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Und Paulus gibt Christus hier einen besonderen Titel. Der Erstling der Entschlafenen. Dieser Titel verändert alles. Dieser Titel ist nicht nur ein Ehrentitel, den Christus trägt, er ist auch ein Versprechen an alle, die an ihn glauben. Dieser Titel ist der Grund, warum wir Christen eine Hoffnung haben über unseren Tod hinaus. Was bedeutet dieser Titel, der Erstling der Entschlafenen? Entschlafen ist im Grunde eine schöne Art zu sagen, dass jemand gestorben ist. Das Wort Erstling wird zum Beispiel in Römer 16, Vers 5b gebraucht. Paulus bittet die Gemeinde in Rom, Epinetus zu grüßen, der als erster Christ in Asien wurde. Da heißt es, grüßt meinen geliebten Epinetus, der ein Erstling Asiens ist für Christus. In gleicher Weise lesen wir am Ende unseres Briefes 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 15, von Stephanas, der als erster Christ in Achaia war. Und das bedeutet nicht, dass es nur diese zum Glauben kam. Nein, sie waren jeweils die Ersten in der Region, die zum Glauben kamen. Einige von uns kennen Eduard Stepanken. Als wir 91 hier aus westdeutschen Paderborn hier nach Osten kamen, damals um unter russischem Militär, sowjetischem Militär zu arbeiten, um da das Evangelium zu verkündigen, dann war Eduard Stepanken die Erstlingsfrucht, der Erste, der zum Glauben kam, der uns zuerst auslachte, aber nachdem er einiges gelesen hatte, zum Glauben kam und später auch Missionar wurde. Er war immer stolz darauf, dass er die Erstlingsfrucht sei. Jesus ist ebenfalls der Erste, der am Anfang als Erstes auferstand. Er ist der Erste der leiblich Gestorbenen, der auferstanden ist. Ja, es gab schon andere, die von den Toten auferweckt wurden. Jesus selbst hat Lazarus und die Tochter von Jairus auferweckt. Aber sie wurden nur auferweckt, um in ihren weiteren sterblichen Körper zu leben. Der Tod war nur aufgeschoben. Einige Jahre später sind sie trotzdem gestorben. Jesus ist aber in einen unvergänglichen, ewigen Körper auferstanden. In einem Körper, der nicht mehr den Ketten des Todes unterliegt. Christus ist nicht nur im geistlichen Sinne auferstanden, sondern mit einem neuen und ewigen Körper. Eine Geschichte, die Lukas auffasst und zusammenfasst, möchte ich trotzdem, was wir gerade schon gelesen haben aus dem Evangelium, nochmal uns vorlesen. Lukas beschreibt es in Kapitel 24, Verse 36 bis 42, diese Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern wie folgt. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Somit war Christus der Erstling, der Erste, der aus den Toten auferstand. Und deshalb bekommt Christus in Kolosserbrief und Offenbarung ganz ähnliche Titel. Ich lese nur die Stelle aus Kolosser 1, Vers 18. Und da heißt es, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Wenn Christus auferstanden ist, dann können auch wir auferstehen. Wenn Christus auferstanden ist, dann können auch wir auferstehen. Das Wort Erstling erinnert auch an die Erstlingsfrucht. Im Alten Testament lesen wir, wie die Juden es groß gefeiert haben. Es war ein extra Feiertag, wo sie die ersten Früchte gefeiert haben. Und das sind zuerst geernteten Früchte einer großen Ernte, die dann folgte. Wenn Christus der Erstling ist, dann folgt daraus, dass nach ihm eine große Auferstehung folgt. Und diese wunderbare Ernte können wir, du und ich sein, wenn wir daran glauben. Christi Auferstehung ist also der Auftakt einer noch größeren Auferstehung. Und das ist etwas Großartiges. Die erste Auferstehung signalisiert, die darauf folgt, die zweite, wo wir dabei sein werden, die daran glauben, dass in Zukunft kommen wird eine Auferstehung der Toten. Weil Christus auferstanden ist, haben auch wir eine begründete Hoffnung, eine wichtige Wahrheit. Unsere Hoffnung steht und fällt mit der Auferstehung von Christus. Und das wird in den Versen vor unserem Predigtext sehr deutlich, in den Versen 17 bis 19 in Kapitel 15. Schlagt gerne mit mir auf. Da heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. In diesem ganzen Kapitel argumentiert Paulus über die Auferstehung. Und das sind, wie gesagt, Verse vor unserem eigentlichen Text. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser ganzer Glaube ohne Inhalt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir immer noch in unserer Sünde. Wenn Christus nicht auferstanden ist, haben wir keine Hoffnung, die Lieben, die schon verstorben sind, wiederzusehen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir die elendsten aller Menschen. Denn wenn Christus nicht auferstanden ist, werden auch wir nicht auferstehen. Dann ist mit dem Tod alles aus. Und unser ganzes Mühen hier auf Erden war nichtig. Zwischen der Auferstehung von Christus und unserer Auferstehung besteht ein direkter Zusammenhang. Das kann es nicht lösen voneinander. In Christus Ist Christus nicht auferstanden, werden auch wir nicht auferstehen. Aber ist Christus auferstanden, dann können auch wir auferstehen. Das ist der wesentliche Punkt. Das gesamte Evangelium steht und fällt mit der Auferstehung von Christus. Und dein Glaube steht und fällt mit dem persönlichen Glauben an die Auferstehung Christi. Einer Umfrage zufolge, die von der Zeitschrift IDEA 2019 herausgegeben wurde, nach dieser Umfrage glauben 18% der Deutschen, dass Christus leibhaftig auferstanden ist. 42% sagen, nein, das glaube ich nicht. Und 28% haben sich nicht positioniert. Nur 18% des christlichen geprägten Deutschlands glauben an die Auferstehung Christi und die Tendenz ist sinkend, immer weniger. Knapp die Hälfte der Deutschen ist Teil einer Volkskirche. Aber nur knapp die Hälfte von dieser Hälfte glauben noch an die Auferstehung. Vor einiger Zeit las ich einen Artikel, was die Pfarrer hier in Berlin und Brandenburg glauben, von der evangelischen Kirche, weniger als die Hälfte von den Pfarrern glauben an eine Auferstehung. Was können sie dann vermitteln, wenn sie es selber nicht glauben? Ein trauriges Bild. Das ist echt dramatisch. Denn ohne einen persönlichen Glauben an die Auferstehung gibt es keine Hoffnung nach dem Tod. Deshalb möchte ich dir diese Wahrheit noch einmal zurufen. Eine Wahrheit, die alles verändert. Die unermesslich wichtig ist. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, damit du die Hoffnung der Auferstehung haben kannst. Ist er auferstanden? Damit auch du die Hoffnung haben kannst, ein ewiges Leben ohne Krankheit, Leid, Trauer und Schmerz zu haben. Und damit du hoffen darfst auf ein Wiedersehen mit all denen, die vorausgegangen sind. Was meine Mama ist oder unsere Enkelin vor gut 2 Wochen. Wir dürfen sie wiedersehen. Und diese Hoffnung dürfen wir als Christen haben. Vielleicht antwortest du ja in deinem Herzen, das ist wunderbar. Ich glaube das. Aber leben wir Christen nicht manchmal so, als wäre unsere Hoffnung nicht die zukünftige, sondern das Leben hier und jetzt? Führen widrige Umstände und Leid hier auf Erden nicht dazu, dass wir unseren Glauben an Gott hinterfragen? Statt mit Dankbarkeit auf das zu schauen, was nach der Auferstehung kommen wird, hinterfragen wir Gott. Sind wir nicht manchmal bedacht, unsere Schätze hier auf Erden zu sammeln, statt da, wo sie nie vergehen werden? Sehnt sich unser Herz nicht manchmal mehr an dieses Leben zu klammern, als an das Zukünftige, an das, was noch kommen wird, an die Auferstehung? Und da werden wir ewig bei Christus sein? Unsere Hoffnung ist nicht dieses Leben. Unsere Hoffnung ist das Leben nach unserer Auferstehung. Vielleicht denkst du, das ist noch so lange hin. Unser Leben ist so kurz. So kurz hier auf Erden. Und wir dürfen uns vorbereiten, uns freuen auf die Ewigkeit. Denn eins ist gewiss, dieses Leben hier auf Erden wird enden. Wir müssen alle sterben. Und das ist unser Schicksal. Und damit kommen wir zu unserem nächsten, zweiten Punkt. Wir haben als erstes gesehen, dass der Erstling der Auferstehung Christus ist. Was hat das mit uns zu tun? Der zweite Punkt habe ich überschrieben. Und die Verse 21 und 22 brauchen wir dazu. Die Folge des Ungehorsams. Das ist die schlechte Nachricht vor der guten, die gleich in Punkt 3 kommt. Ich freue mich schon auf den dritten Punkt, auf die Gewissheit der Auferstehung, auch für uns, Aber um dahin zu kommen, müssen wir auch über die schlechte Nachricht reden, zwar die Folge des Ungehorsams, weil der Text es tut und Gott hält uns nichts vor. Er sagt uns die Realität und die Wahrheit und das ist so wichtig, dass wir sie kennen. Ich freue mich für jeden von euch, die ihr nicht irgendwie hauptsächlich in eine Kirche geht, sondern ihr wollt die Wahrheit hören. Und das ist unser großes Anliegen für uns als älteste Pastoren, dass wir Gottes Wort weitergeben. Das, was Gott sagt, auch selbst wenn es manchmal uns nicht passt. Aber das ist die Realität. Und daran wird Gott uns messen und wird danach richten. Wir lesen gerade nochmal diese zwei Verse, 21 und Vers 22. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, das ist eben die schlechte Nachricht, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir finden hier zwei Gegenüberstellungen von zwei Menschen. Wie hier zwei Blumen. Adam auf einer Seite und Christus auf der anderen Seite. Die beiden sind Stellvertreter, die Repräsentanten zweier Schicksale für die gesamte Menschheit. Von Adam heißt es, dass durch ihn der Tod in die Welt kam. Von Christus heißt es, dass durch ihn die Auferstehung der Toten und das Leben zu uns kam. Und das ist nicht nur ein schönes Bild, das etwas erklären soll. Das hier ist Menschheitsgeschichte pur. Wir können das nicht wegdrängen. Wir müssen das realisieren und glauben, dass das so ist. Es geht um zwei reale Menschen. Und dessen Handel das Schicksal der Menschheitsgeschichte beeinflusste. Es gibt viele Menschen, die einen großen Einfluss hatten, wie im Positiven, so auch im Negativen. Aber niemand von ihnen hatte den Einfluss zum Guten wie Christus oder wie Adam, leider zum Schlechten. Christus zum Guten, Adam zum Schlechten. Und vielleicht widerstrebt dir dieser Gedanke und du denkst, ich habe mein Leben selbst in eigener Hand. Mein Schicksal bestimme ich selbst. Und das war das, was ich tue, das bestimmt meine Zukunft. Aber die Bibel macht uns deutlich, dass ein gemeinsames Schicksal es gibt für alle Menschen, dem wir uns nicht entziehen können. Wir als Menschen sind nicht voneinander losgelöst, auch haben wir eine Verbindung zu Adam, unseren biologischen Vorfahren. Es gab im Garten Eden keine Krankheit und Tod. Adam und Eva hatten eine intakte Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer, bis zum Sündenfall, vor dem Gott Adam ernstlich warnte. In 1. Mose 2, 16 bis 17. 1. Mose 2, 16 und 17, da heißt es, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach dem Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ich hoffe, das haben wir alle schon mal gelesen. Wenn wir angefangen haben, die Bibel zu lesen, ist es schon im Kapitel 2. Und im Kapitel 3 lesen wir von Eva, die der Lüge Satans glaubte und von dem verbotenen Frucht aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Lesen wir. Adam bekam das Verbot, nicht von der Frucht zu essen, noch bevor Eva erschaffen wurde. Das ist interessant. wenn ihr das nachlest. Es war Adam, dem Gott die Verantwortung übertragen hatte. Und deshalb sieht Gott Adam als den, der sein und unser aller Schicksal bestimmt hat. Seine Schuld hatte für ihn die Folge: Du musst sterben. Und mit dir die gesamte Menschheit. Das war das erste Mal in der Geschichte, dass der Mensch sich gegen Gott auflehnte und ihm nicht vertraute. Seitdem ist der Tod, Trennung von Gott, nicht nur biologisch, sondern auch geistlich in unsere Welt gekommen. Totale Beziehungslosigkeit durch die Sünde zu seinem Schöpfer, zu Gott. Gestern Abend las ich noch ein Zitat: Die Sünde des Menschen ist nicht anders als Unabhängigkeitserklärung des Menschen von seinem Schöpfer. Der Mensch will allein entscheiden. Er will sich nicht was sagen lassen von Gott. Das ist seine persönliche Entscheidung gewesen und leider bis heute. Die Bibel zeigt uns Gottes objektive Sicht auf uns Menschen. Wir wurden zu Sündern, zu Rebellen gegenüber dem heiligen Gott. In Römer 5, Vers 19a heißt es: Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind. In Gott ist das Leben und er ist heilig. Die Sünde trennt uns von ihm. Wir sind geistig tot, weil wir Sünder sind. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir können gar nicht anders. Wir sind geistlich tot und unser gemeinsames Schicksal: Wir müssen sterben. Bist du bereit dafür? Heute spricht man nicht über Tod. Aber das ist die Realität. Diese Frage ist wichtig. Denn dieser Tod hat nicht nur eine irdische Dimension: Du hörst einfach auf zu existieren. Das würden sich viele Menschen wünschen. Das sagen die Menschen mir immer wieder: Ich möchte nur einmal leben, aber so wie ich will. Ich will gar nicht ewig leben. Aber lieber Freund, so wie du nicht gefragt wurdest, ob du überhaupt leben willst, so wirst du auch nicht gefragt, wirst du ewig leben oder nicht. Du wirst ewig leben. Die Frage ist nur wo? Mit Christus oder in der Finsternis, wo keiner von uns hin will? Mit dem Teufel und den Dämonen. Es hat eine Auswirkung auch auf die himmlische und ewige Dimension, das, was hier geschehen ist. Wer getrennt von Gott als Nachkomme Adams hier auf Erden stirbt, hat vor Gott nichts vorzuweisen, warum er mit ihm ewig leben könnte. Wer hier auf Erden getrennt vom Leben ist, wird auch in Ewigkeit getrennt von Gott sein. Eine Ewigkeit in der Hölle, ewiger Schmacht, den Inbegriff des Todes. Die Bibel nennt es immer als der ewige Tod, dieses Getrenntsein von Gott, wo der Mensch bleiben wird, nachdem er gegen ihn gesündigt hat und rebelliert hat. Jesus warnt uns deshalb eindringlich und sagt: Kommt her zu mir. Kommt zu mir. Ich stelle diese Verbindung zu Gott wieder her. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er möchte dir das Leben geben. Wenn du heute hier bist und keine Gewissheit darüber hast, ob du verbunden bist mit Christus oder nicht, mit deinem Schöpfer, dann weiche dieser Frage nicht aus. Ich möchte dich ermutigen: Stell dich dieser Realität, denn es geht um Leben und Tod. Ihr Lieben, die ihr mit Jesus verbunden seid, ihr fragt euch: Warum haben wir trotzdem noch so viel Kampf mit der Sünde? Wir sind doch verbunden mit Gott. Wir sind doch Neugeboren in Christus, warum plagt uns die Sünde immer noch so stark? Warum erlebe ich noch Leid und Krankheit? Warum erlebe ich noch die Schmerzen, wenn ich doch ein Kind Gottes bin? Warum plagen noch immer mich die Folgen von Adam? Weil wir noch nicht auferstanden sind. Deswegen ist das noch so. Als du zu Gott umgekehrt bist, hat Gott dich innerlich neu gemacht. Innerlich bist du schon im gewissen Sinne auferstanden. Und das Äußere, die Auferstehung, die kommt noch. Wir werden noch einen himmlischen Körper erhalten. Und deshalb wirst du irdisch, körperlich sterben, wie auch alle anderen Menschen, nachdem du vielleicht krank gewesen bist und, und. Ganz im Gegenteil, deshalb ist Christus ans Kreuz gegangen, damit wir die Hoffnung haben. Er ist gestorben, aber er ist auch auferstanden. Und damit du wissen kannst, ich werde aus den Toten auferstehen und in der Ewigkeit sein, wo es kein Schmerz, kein Leid, keine Trennung mehr geben wird, kein Kampf, sondern das Leben mit Christus. Heute leben wir noch in diesem Spannungsfeld, wie in Römer 8, Vers 10 wir lesen, da heißt es, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen. Das ist unsere Gegenwart, mit der wir noch zu kämpfen haben. Der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wir leben als Christen noch in dieser Welt. Aber wir haben ein himmlisches Bürgerrecht. Ich denke oft an Onkel Ernie Klassen, war einer der Gründer der Bibelschule Brake, wo ich auch die theologische Ausbildung machen durfte, in Brake bei Lemgo. Er kam aus Kanada und hatte dann sozusagen zwei Wohnsitze, einen in Kanada und den zweiten dann hier in Deutschland. Er hat sich da gemeldet beim Einwohnermeldeamt, hat das geklärt und dann ging er raus und er war so ein gehender Evangelist, geht raus, klopft wieder an, kehrt zurück und sagt, Entschuldigung, ich habe Sie betrogen, ich habe Sie belogen. Mein erster Wohnsitz ist im Himmel, der zweite in Kanada und der dritte in Deutschland. Weißt du von deinem Bürgerrecht im Himmel, dass dein erster Wohnsitz ist? Ich hoffe und wünsche dir so sehr, dass du diese Überzeugung hast. Wenn nicht, eile, diesen Antrag zu stellen. Gerne helfen wir, dir diesen Antrag zu stellen, in Klammern, auf dieses Bürgerrecht im Himmel. Diese Gewissheit zu haben, wenn mein Leben hier zu Ende geht, geht es weiter bei ihm. Ich weiß nicht, ob ich heute aus dieser Tür herausgehe, aber ich weiß mit 100%iger Sicherheit, wenn ich hier die Augen zugemacht habe, das nächste Mal mache ich sie in der Herrlichkeit bei Jesus auf. Das ist eine Gewissheit. Zu dem kommen wir gleich im dritten Punkt. Ich greife es einfach schon vor. Und deshalb will ich dich ermutigen, im Herausforderungen, flieh zum Herrn, selbst wenn bestimmte Schwierigkeiten da sind. Schau auf das Kreuz und das leere Grab. Schau auf den Überwinder des Todes, den Auferstandenen. Schau auf das Leben vor dir. Nach deiner Auferstehung, wie wird das sein? Denn Christus ist das Leben und die Auferstehung. Wir haben als erstes uns angeschaut in unserem Thema, Christus ist die Auferstehung und deshalb werden auch wir auferstehen. Wir haben uns angeschaut den Erstling der Auferstehung. Wir haben als zweites gerade gesehen die schlechte Nachricht, die Folge des Ungehorsams. Und jetzt wollen wir uns anschauen, die Gewissheit der Auferstehung. Das ist das Schönste und das Wichtigste heute für uns, was so aktuell ist. Die Gewissheit der Auferstehung. Das ist das, was ich mir jedem Einzelnen von uns von Herzen wünsche. Lesen wir nochmal diese zwei Verse, 21 und 22, in 1. Kapitel 15. Wir lesen den Zusammenhang, da heißt es, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, das war die schlechte Nachricht. So kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Gäbe es nur einen Stellvertreter in diesem Text, wir haben Adam hergestellt, dann hätten wir heute nichts zu feiern. Doch es gibt hier noch einen, Christus, den der Tod besiegt hat, der Rettung verbracht hatte, der verstandene Christus. Von ihm heißt es hier, dass durch Christus das Leben in die Welt hineinkam. Wie hat er das gemacht? Wie konnte er uns Rettung und diese Hoffnung bringen? Du kannst gut erzählen, aber wie ist das geschehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Auch hier schreibt die Bibel uns sehr viel dazu, zu dem großen Thema, aber ich möchte es nur zusammenfassen. Jesus Christus, Gott selbst, nahm die Gestalt eines Menschen an. Das haben wir gerade vor kurzem zu Weihnachten gefeiert. Interessant ist, der neuen Idea-Zeitschrift, die gerade ich gestern aus der Postkasten holte, schreibt dazu auch wiederum nach einem Fragen, 65% in Deutschland wünschen oder feiern gerne Weihnachten. Aber nur 13% feiern gerne Karfreitag oder Ostern, den Auferstehungstag. Das hängt doch so eng zusammen. Das Kommen des Königs auf diese Erde und das, was er verbracht hat, man kann es nicht voneinander trennen. Und trotzdem sehen heute einfach die Menschen, es feiert sich schön zu Weihnachten, viele Geschenke und vieles mehr. Selbst Menschen, die keinen Glauben haben, feiern gerne Weihnachten. Aber Jesus kam zu uns und nahm Menschengestalt an. Ich vergleiche sehr oft und nehme es als Beispiel, wenn eine Ameise einem Haufen Ameisen eine Nachricht geben will, dieser Haufen muss zur Seite gehen, weil hier eine Autobahn durchführt, dann muss er zur Ameise werden, um das ihnen zu sagen. Christus hat Menschengestalt angenommen, um uns diese Nachricht zu bringen, um uns Gott, den Vater, zu offenbaren und um später für uns zu sterben. Er war in intakter Beziehung mit seinem Vater. Er war er war gerecht. Er hatte keine Sünde. Er gab als solcher stellvertretend sein Leben, um uns zu retten. Um am Kreuz auf Golgatha die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Er hat buchstäblich unsere Schuld auf sich genommen und hat stellvertretend für sie bezahlt. Ich denke oft an Menschen, die im Gefängnis saßen, und nachdem sie es abgesessen haben, gehen sie frei durch die Straßen und haben gar keine Angst vor der Polizei mehr. Die Strafe ist getilgt und deswegen sind sie frei. Für uns Christen, die wir das im Glauben angenommen haben, wir haben eine Befreiung erlebt. Wir dürfen frei sein und wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus Christus. Für unsere Schuld ist bezahlt worden. Lesen wir gerade in Römer 5, Vers 19, die zweite Hälfte oder den gesamten Vers. Wir haben vorher nur die erste Hälfte gelesen. Achten wir nochmal auf diesen gesamten Vers. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Das ist die schlechte Nachricht, was der ganzen Menschheit angeht. Aber jetzt kommt's. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Was bedeutet das? Wer sind, dass wir alle verloren sind, zu Sündern gemacht, das haben wir verstanden und das wissen wir. Aber wir sind hier die vielen zu Gerechten gemacht, weil Christus für mich ans Kreuz ging, um für meine Sünde zu sterben und weil er dann durch die Auferstehung den Tod besiegte, kann die Wirkung oder die Folge des Todes des Adams besiegt werden. Wie ich schon sagte, wir erleben diese Befreiung, weil die Strafe bezahlt ist. Sie wird uns nicht mehr zugerechnet. Ja, ich sterbe körperlich, aber ich werde auferstehen. In Christus, mit Christus und in seiner Herrlichkeit sein. Auf die erste Auferstehung von Christus folgt die große Auferstehung der Gläubigen in den himmlischen Körper, der nicht mehr dem Tod unterliegt. Dann werden wir leben mit Christus, wo es kein Leiden, kein Weinen gibt, denn Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 11, Verse 25 bis 26, dieses sagte er zu Martha seiner Zeit, die um Lazarus bangte, um das Leben, sagte Jesus zu ihr, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Adam, aber wem gilt diese Hoffnung der Auferstehung in 1. Korinther 15, wie wir gelesen haben? In Adam haben wir alle das Schicksal geerbt. Wir stammen biologisch von ihm ab und haben somit die Stellung eines Sünders geerbt. Das hat der Text eindeutig uns gesagt. Aber dann steht hier auch, in Christus werden alle lebendig gemacht. Die Betonung liegt auf in Christus und meint alle, die in Christus sind. Das ist sehr wichtig, liebe Zuhörer. Wo du auch gerade bist, ob per Livestream oder hier, es ist sehr wichtig, wem diese Hoffnung der Verstehung gilt. In Christus. Alle, die eine Verbindung zu ihm haben. Und das bestätigen auch die Verse vor und nach unserem Predigtext. 1. Korinther 15, 18 und Vers 23, da heißt es, dann sind auch die in Christus Entschlafenen, wir haben das bereits gelesen, oder Vers 23, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Wenn Paulus die Entschlafenen, von diesen Entschlafenen redet, redet er von Gläubigen, die gestorben sind. Das bedeutet, dass nicht jeder Mensch automatisch gerettet wird und Christus als Stellvertreter hat, sondern nur diejenigen, die in Christus sind. Jesus drückt das in Johannes 5, Vers 24 sehr deutlich aus. Nach ein paar Minuten wünsche ich, dass ihr einfach zuhört und schaut, was steht hier, Vers 24. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. Also er betont es sehr deutlich. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Wort hört und dem glaubt. Jesus gibt das Versprechen zum Leben jedem, der seinem Wort glaubt. Christus hat sich für uns hingegeben, er hat unsere verdiente Strafe getragen, wie wir schon betont haben, und hat uns damit erkauft mit seinem Blut. Seine Gerechtigkeit wird uns zum Teil durch den Glauben an Christi Werk. Das, was er getan hat, nicht was wir geleistet haben, sondern was er getan hat. Und seine Gerechtigkeit wird uns zuteil durch den Glauben an das, was er getan hat. Der Sündenfall des einen Menschen hat uns in den Tod gebracht. Aber das, was Christus verbracht hat, gibt uns Leben. Und lieber Zuhörer, lieber Besucher, gehörst du zu Christus? Das ist die große Frage. Ist diese Hoffnung auch für dich heute aktuell? Gehörst du zu Christus? Glaubst du seinem Wort? Kennst du es? In Johannes 3 ist so ein besonderes Kapitel, wo ein Mann, Nikodemus, der eigentlich ein Pharisäer war, der eigentlich das Alte Testament kannte, die Bibel kannte, aber zu Jesus zur Nacht kam und eine Frage bewegte ihn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt ihm sehr deutlich, wer nicht vom Neuen geboren ist, kann nicht das Reich Gottes sehen oder auch nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wer nicht von Wasser und Geist geboren ist, kann es nicht erreichen. Ich stelle sehr oft diese Frage an Menschen, die vielleicht Kirchengänger sind, Leben lang, 40, 50, 60 Jahre. Ich frage sie, glaubst du? Bist du wiedergeboren? Weißt du, was das bedeutet? Nein. Ich gehe mein Leben lang in die Kirche, aber ich weiß das nicht. Aber Jesus sagt es sehr deutlich in Johannes 3, du kannst es selber zu Hause nachlesen, die Bibel sind alle gleich, wenn du nicht vom Neuen geboren bist. Und das sind Worte Jesu, und deswegen ist es so wichtig, dass du das selber dich damit auseinandersetzt und dem Wort glaubst. Und dann hast du auch, kannst du auch die Hoffnung haben, in Christus zu sterben und in Christus auferstehen. Wenn nein, ruft Jesus heute noch zu und sagt, kehr um. Vielleicht hält dich noch etwas fest, wo du denkst, du könntest etwas verlieren hier auf Erden, könntest etwas verpassen, was die Welt so anbietet. Es gibt einen Missionar, der sein Leben dann später auch gab, Jim Elliot, und er hat es so treffend gesagt, wo er noch lebte, bevor er sozusagen zu diesen Menschen ging und wo er das Leben dann auch gelassen hat. Er sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Er hatte das Leben in Christus und das konnte ihm niemand nehmen. Er ging anschließend in die Herrlichkeit Gottes. Es ist pure Gnade, dass wir Rettung haben können, ohne Verdienst. Wir können glauben und das im Glauben annehmen. Wir dürfen Hoffnung haben für hier und jetzt, aber für die Zukunft. Es kommt nicht darauf an, wie ich schon sagte, was wir alles leisten, wie viel Gutes wir tun, was wir alles spenden und was wir alles tun. Nein, es kommt darauf an, dass wir glauben an das, was Christus vollbracht hat. Deine Anstrengung, ehrlich zu arbeiten und vielleicht auch sogar auf zwei oder drei arbeiten oder deinem Partner treu zu sein, es ist gut und wichtig. Aber dadurch wirst du noch nicht errettet. Du brauchst eine Beziehung mit Christus, die über den Tod hinausgeht. Das ist die Bedingung nicht von uns, nicht von mir, sondern die Christus stellt. Ich möchte schließen mit den Worten Jesu, die wir bereits schon gelesen haben, erst in Johannes 11, 25 bis 26. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wie gesagt, ein Glaube, der tätig wird. Die Dämonen glauben auch, dass Christus lebt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Gib bitte Jesus die Antwort in deinem persönlichen Gebet. Er wartet auf deine Antwort und gerne helfen wir dir, wie gesagt, diese nächsten Schritte zu tun, mit dir zu beten, dir persönlich auch nochmal darüber zu sprechen, wo du Fragen hast. Wenn du bereits glaubst, bekräftige deinen Glauben an den Auferstandenen und sag es anderen. Schweig nicht davon. Der Glaube ist nicht eine Privatsache. Wir können nicht sehen, wie Menschen einfach in die, wie gesagt, von der Brücke sozusagen in den Abgrund laufen. Wir müssen sie warnen. Und das ist unser Auftrag. Wir können nicht schweigen von dem, wenn wir dem glauben, dass nur jeder, der an Christus glaubt, der wirklich auferstanden ist und Leben gibt, dann können wir nicht schweigen. Wir müssen davon reden. Es ist kein einziger Religionsführer wieder aufgestanden, nachdem er, egal welche Religion auch gelebt hat oder organisiert hat. Nur Christus ist auferstanden aus den Toten. Und wir dürfen ihm glauben, das, was im Wort Gottes steht. Die Auferstehung ist nicht nur ein Fest der Vergangenheit, in dem wir sozusagen zurückschauen. An das Gedenken, was schon passiert ist. Die Auferstehung ist genauso ein Fest, bei dem wir unseren Blick nach vorne richten. Voller Hoffnung, voller Zuversicht wegen dem, was er für uns getan hat. Die siegreiche Auferstehung unseres Herrn wird nicht die Ausnahme bleiben. Sein leeres Grab ist der Anfang der Geschichte von vielen leeren Gräbern. Christus ist auferstanden. Und deshalb werden auch wir auferstehen. Amen. Lass uns aufstehen und den Herrn anbeten, nach Möglichkeit. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du uns so sehr geliebt hast. Und du bliebst nicht bei deinem Vater in der Herrlichkeit. Du warst bereit, den Thron zu verlassen, die Herrlichkeit, den Gesang der Engel, die Anbetung der Engel. Du hast dich so erniedrigt. Du hast Menschengestalt angenommen, um uns deinen Vater zu offenbaren und um uns Vergebung zu schenken, um diese Beziehung wieder zu dir wiederherzustellen. In Adam sind wir hoffnungslos verloren. Wir sind Sünder. Wir wollen oft gar nicht sündigen, aber wir können gar nicht anders, weil wir Sünder sind von Natur. Dieser Virus der Sünde steckt schon tief in uns. Und wir merken es auch selbst bei unseren Kindern und Enkelkindern, wie sie sich anstrengen, sich lieb zu sein und es gar nicht anders können. Herr, danke, dass du uns nicht in Unwissenheit gelassen hast, sondern dass du uns es aufgezeigt hast, wir müssen nicht da bleiben in der Sünde. Wir können Befreiung erleben von der Sünde. Wir dürfen Vergebung empfangen. Wir dürfen neues Leben bekommen, wo wir die Sünde hassen, wo wir gegen die Sünde kämpfen können. Und du hast uns ein neues Herz geschenkt durch die Wiedergeburt, wo wir dem widerstehen können. Und selbst da, wo wir fallen, vergibst du uns immer wieder neu. Danke, dass du uns eine Liebe schenkst, mit der du uns geliebt hast, dass du uns befähigst, dich zu lieben, den Nächsten zu lieben, ja selbst unsere Feinde. Das ist etwas, was nur du schenken kannst. Danke dafür. Danke, dass wir heute uns frei versammeln dürfen in unserem Land, wo wir die Gottesdienste feiern dürfen, wo wir diese Wahrheiten, die du uns zurückgelassen hast in deinem Wort, verkündigen dürfen. Herr, das ist mein Gebet heute nochmal zu dir, dass du durch dein Wort weiter auch im Nachdenken zu unseren Herzen sprichst. Bewahre uns davor, dass wir gleichgültig dem sind, was du uns in deinem Wort sagst. Dass wir einfach Danke sagen und weiter so leben, wie wir bis jetzt gelebt haben. Herr, schenk Gnade, dass wir uns ganz neu ausrichten auf dich, auf die Ewigkeit mit dir. Dass unsere Entscheidungen, die zukünftige Auferstehung bestimmt, was wir heute tun, wie wir unseren Alltag verbringen, welchen Beruf wir wählen, wie wir anderen helfen. Herr, schenk, dass das alles bestimmt wird von dem, was wir glauben, was wir in dir heute sind. Herr, schenk Gnade jedem Einzelnen von denen, die heute hier schon zur Gemeinde gehören, dass wir es täglich bewusst leben, da wo du uns hingestellt hast. Und danke, dass wir auch beten dürfen für die, die heute vielleicht zum ersten Mal unter uns sind oder auch neu sind. Herr, geh du jedem Einzelnen nach, schenk, dass Neugier geweckt wird und jeder Einzelne weiter in deinem Wort forscht und Antworten findet bei dir auf den Sinn des Lebens. Und damit wir uns seinerzeit in der Herrlichkeit bei dir schon bald wiedersehen, wo wir dich anbeten werden, die Ewigkeit hindurch. Danke, dass du von deiner Seite alles dafür getan hast und dass dein Angebot heute gilt, Leben von dir zu empfangen. Wir preisen dich und beten dich an, Herr Jesus Christus. Amen.